ARD Sounds.
Wir können Ihnen heute sagen, dass Berlin Opfer einer schweren Straftat geworden ist. Das Land Berlin wird von den Tätern erpresst.
Und zwar von denjenigen, die Anfang August einen Hackerangriff auf das Land Berlin gestartet hatten. Der regierende Bürgermeister Kai Wegner war das am Freitagnachmittag nach einer Krisensitzung des Senats. Nun also Erpressung. Die Spreepolitik heute sozusagen mit ein bisschen True Crime. Wir schauen nach, was ist da los und was wissen wir eigentlich über den Hackerangriff und jetzt diese Erpressung. Außerdem in der Spreepolitik der Blick in die Schulen in Berlin und Brandenburg. Wie ist der Schulstart in beiden Ländern verlaufen? Ich bin Thorsten Gabriel aus der RBB Landespolitikredaktion in Berlin. Schön, dass Sie dabei sind. Also, dass die IT des Landes Berlin von Hackern angegriffen wurde, darüber hatten wir vergangene Woche in der Spreepolitik hier schon gesprochen. Da gab es noch viele Fragezeichen. Ein paar mehr Antworten gab es seitdem, aber vor allem am Donnerstagabend auch noch einen echten Paukenschlag. Kann das wirklich sein, dass da nicht nur Daten von Kriminellen abgeschöpft wurden, sondern dass sie nun auch das Land erpressen? Meine Kollegin Sabine Müller aus der RBB Landespolitikredaktion hier in Berlin ist bei mir. Hallo Sabine.
Hallo Thorsten.
Ja, Donnerstagabend, da sickerte das so durch und für uns ging es dann erstmal darum zu klären, kriegen wir das irgendwie verlässlich bestätigt?
Ja, genau, weil das... Ich glaube, so ein bisschen hatten wir ja schon gedacht, das könnte kommen, ne? Weil normalerweise stehlen Hacker ja nicht Daten, um dann sie zu Hause sich an die Wand zu hängen sozusagen, ja, ne? Wie irgendein Picasso, den man nicht verkaufen kann, sondern normalerweise wird mit so Daten was gemacht, ja, und dann hörten wir, es ist wohl Erpressung, wir hörten auch, es soll Lösegeldforderungen geben, aber das sind natürlich so Sachen, da muss man dann einfach klarziehen, stimmt es so? Wir haben es aus verschiedenen Quellen dann auch bestätigt bekommen und haben das dann auch so berichtet, es gab noch nicht arg viele Details, aber für uns war dann klar, ja, das scheint wohl die neue Entwicklung zu sein, die neue Eskalationsstufe.
Und dann Freitagvormittag, also man kann sagen, wenige Stunden bevor wir das hier aufzeichnen, verdichtete sich das dann noch einmal, weil wir wussten, da kamen nicht nur die Sicherheitsbehörden zusammen, sondern es gab auch eine Senatssitzung, die angekündigt war auf einmal am Mittag. Und danach gab es dann Statements. Der regierende Bürgermeister, den wir eben gehört haben, trat vor die Medien. Und wir hören ihn jetzt einfach nochmal.
Seit gestern Nachmittag, 17.30 Uhr war es ungefähr, haben wir jetzt eine neue Erkenntnis, denn das Land Berlin wird von den Tätern erpresst. Und ich kann Ihnen heute in aller Deutlichkeit sagen, das Land Berlin wird sich nicht erpressen lassen.
Wir hatten dann wirklich damit gerechnet, dass er das sagen wird, weil du hast eben gesagt, also es gab morgens diese Sicherheitsrunde, da wussten wir auch schon Donnerstagabend von. Da waren Sicherheitsbehörden aus dem Land dabei, aber auch Sicherheitsbehörden aus dem Bund. Dann, du hattest es schon gesagt, die Senatssitzung, Sondersitzung. Und was für uns dann auch noch ein Zeichen war, dass es also wirklich was richtig
Ernstes.
Dolles, Ernstes sein muss, war, dass für 15 Uhr auch noch die Fraktionschefs aus dem Abgeordnetenhaus ins Rote Rathaus eingeladen waren. Also die sollten auch auf den neuesten Stand gebracht werden. Und das war genau das, was Kai Wegner dann gesagt hat. Ja, das Land Berlin wird erpresst.
Was hat denn Kai Wegner, der ist ja gemeinsam mit Innensenatorin Iris Spranger da aufgetreten, was hat er denn auf dich für einen Eindruck gemacht?
Ich glaube, man war sehr bemüht, nur das zu sagen, was man sagen wollte. Also er hatte seinen Zettel in der Hand und es war sehr klar, da redet jetzt keiner frei, einfach mal sozusagen frisch von der Leber weg, sondern da gibt es eine relativ genaue Kommunikationsstrategie. Das wurde mir auch am Donnerstag schon gesagt, dass man auch darüber natürlich mit den Bundesbehörden spricht, die sich ja vielleicht auch noch ein bisschen besser auskennen mit solchen Sachen, weil sie das einfach bundesweit beobachten. Also wie kommuniziert man, was kommuniziert man? Und man hat genau gemerkt, gewisse Sachen haben sie gesagt, sie haben aber auch ganz, ganz viel nicht gesagt. Wir hätten total gerne Nachfragen gestellt, aber die Journalisten durften nicht fragen. Es gab zwei kurze Statements von Wegner, von Spranger und dann waren sie weg.
Das bedeutet aber gleichzeitig, die Fragezeichen sind eigentlich nicht kleiner geworden. Wissen wir, wer da erpresst, was erpresst wird, welche Daten, was wissen wir mittlerweile eigentlich?
Vielleicht fangen wir mal an mit den Daten. Kai Wegner hat dazu gesagt, zu dem Inhalt und dem Umfang der Daten könne er noch keine Auskunft geben, das werde weiter geprüft. Also es ist klar, da sind Daten abgeflossen, vor allem wohl aus der Verkehrsverwaltung, aber das gehörte zu dem, was sie eben nicht mehr gesagt haben, sondern einfach nur, das prüfen wir noch. Wir haben hinterher auch gesprochen mit den Fraktionschefs und Chefinnen der Oppositionsparteien und bei denen kamen unterschiedliche Informationen tatsächlich bei uns an. Werner Graf zum Beispiel von den Grünen, der hat gesagt, es sei noch offen, ob da sensible Daten abgeflossen sind. Tobias Schulze von der Linken hat gesagt, die Lage sei ernst, weil sensible Daten abgeflossen seien. Also da hören wir tatsächlich auch unterschiedliche Dinge. Was wir auch hören, aber das tatsächlich unter der Hand ist, es könnten mehr als 100.000 Dateien abgeflossen sein. Da reden wir jetzt nicht nur von sensiblen Dateien vermutlich, aber das könnte die Größenordnung sein. Also wir reden hier vermutlich eventuell über den größten Cyberhack, den es auf das Land Berlin je gegeben hat.
Gut, also bei den Daten, man ahnt so ein bisschen mehr, hat aber noch viele Fragezeichen. Was wissen wir über die Täter?
Dazu haben Kai Wegner und Iris Spranger gar nichts gesagt und auch die Oppositionsfraktionschefs und Chefinnen, mit denen wir gesprochen haben, haben dazu gar nichts gesagt. Mit Verweis darauf, wir freuen uns, dass wir hier informiert und ins Vertrauen gezogen werden. Dieses Vertrauen wollen wir nicht missbrauchen. Von daher nichts dazu. Was wir dann aus Teilnehmerkreisen aber dann doch gehört haben, ist, dass es wohl eine internationale Gruppe ist, die dem Senat bekannt ist. Eine Gruppe, die auch schon nationale und internationale Organisationen gehackt hat. Also Profis, das haben wir in den letzten Tagen ja auch schon immer gehört, das scheinen Profis gewesen zu sein und das würde sich dann damit bestätigen.
Kann man dann sagen, haben Sie sich Berlin gezielt ausgesucht, weil die Infrastruktur so angreifbar ist oder wenn es eine internationale Gruppe ist, ist die umherziehend und guckt, wen sie noch so kriegen kann?
Dazu hat Werner Graf, der Fraktionschef und auch Spitzenkandidat der Grünen, uns ein bisschen was gesagt. Der hat nämlich gesagt, es gebe die Vermutung, dass es kein gezielter Angriff auf Berlin war. Also nicht hierhin, eben wie du es gesagt hast, weil das Netz angreifbar ist, sondern dass das offensichtlich eine Gruppe ist, die auch eben schon andere, weiß ich nicht, so genau wurde das nicht klar, vielleicht Städte, vielleicht Kommunen im In- und Ausland gehackt hat. Und da Berlin, ich will jetzt nicht sagen Beifang gewesen ist, aber offensichtlich nicht das ganz erklärte Ziel, wir wollen unbedingt Berlin haben.
Wie fielen denn ansonsten die Reaktionen der Oppositionsfraktionschefinnen und Chefs aus?
Also die haben sich sehr klar hinter den Kurs von dem schwarz-roten Senat gestellt, zu sagen, wir lassen uns nicht erpressen. Da hat Iris Spranger, die Innensenatorin, ja auch sehr klar gesagt, das sehen alle so. Sie hat da auf den Bund verwiesen. Man hat ja am Donnerstagabend dann auch mit dem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt gesprochen. Der wurde ins Boot geholt, die Bundessicherheitsbehörden. Also da sind alle auf der Linie, dass sie sagen, wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Ansonsten hat die Opposition mehr oder weniger deutlich schon auch darauf hingewiesen, dass die Täter es wahrscheinlich nicht so schwer hatten, ins Berliner Landesnetz zu kommen, weil es strukturelle Probleme gibt. Wir können da mal reinhören. Vielleicht fangen wir an mit Christine Brinker, der AfD-Fraktionschefin.
Es rächt sich, dass wir in den letzten Jahren es versäumt haben, im Land Berlin einheitliche Strukturen zu schaffen, die solche Angriffe leichter und schneller vor allen Dingen identifizierbar machen. Und vor allem jetzt haben wir das Problem, dass es sehr aufwendig erscheint, den Fehler im System zu finden und vor allen Dingen auch zu beheben.
Und normalerweise haben AfD und Linke ja praktisch nie was gemeinsam. Aber in dem Fall, also auch Tobias Schulze, schaut sehr klar auf dieses Landesnetz und sieht da strukturelle Probleme.
Das Land kann auf jeden Fall besser vorbereitet sein. Das liegt aber daran, dass die IT-Struktur des Landes Berlin seit Jahrzehnten sehr zersplittert ist, noch aus den Sparjahren der 2000er Jahre her keine gesamte Infrastruktur hat, die zentral administriert wird. Jede Verwaltung macht immer noch ihre eigene Administration. Und deswegen sind solche Hacks schwerer zu handeln, als wenn man sozusagen ein zentralisiertes Datennetz hätte.
Und vielleicht hören wir jetzt auch noch mal in Werner Graf rein, Fraktionschef der Grünen, der auch relativ klare Erwartungen hat, was jetzt passieren muss.
Wir müssen uns sofort und auch jetzt, auch neben dem Wahlkampf, darum kümmern, dass diese Kleinstaaterei bei der Digitalisierung beendet wird. Wir haben sehr viele Senatshäuser und die Bezirke und dann das Land an sich noch mal, das wirklich einzelne Daten hat und einzelne Datenstrukturen hat und ein einzelnes IT-Netz hat. Wir müssen das zentralisieren und wir müssen dort auch in einer Hand ein sicheres System anbieten. Das kann so nicht weitergehen.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was da möglicherweise für Daten abgeflossen sind und auch wer die möglichen Täter sein könnten. Was wissen wir denn über die eigentliche Erpressung? Also wie ist die vonstatten gegangen? Was wird da gefordert?
Wir wissen vergleichsweise wenig. Also zum Beispiel Kai Wegner, Iris Spranger, niemand hat das Wort Lösegeld in den Mund genommen. Wir hören ja, dass es eine Lösegeldforderung gibt. Das haben wir schon am Donnerstagabend so gehört. Iris Spranger hat einen Satz gesagt, wo man das vielleicht so ein bisschen raushören könnte. Sie hat nämlich, als es um die Frage ging, alle sind sich einig, dass wir uns nicht erpressen lassen, da hat sie gesagt, egal in welcher Höhe und wie die Erpressung stattfindet. Also da kann man, glaube ich, raushören, ja, es geht wohl um Lösegeldforderung. Das ist im Moment tatsächlich Spekulation. Also was wollen diese Erpresser? Wollen sie Geld, damit sie nicht für den Senat den Zugriff auf die gestohlenen Daten blockieren, dass sie die nicht löschen? Wollen sie Geld, damit sie nicht die Daten im Darknet zum Kauf anbieten? Wollen sie Geld, damit sie die Daten nicht veröffentlichen? Es blieb nach dieser Pressekonferenz und dem, was wir auch von dem Fraktionschef gehört haben, so ein bisschen unklar, ob da möglicherweise im Darknet schon was angeboten wird an Daten zum Kauf oder nicht. Ich denke, da müssen wir jetzt abwarten. Wie hat Tobias Schulze, der Linksfraktionschef, so schön gesagt, die Lage ist dynamisch, da passiert quasi jede Stunde etwas Neues.
Und dafür immerhin war dann Iris Spranger, fand ich habe die Pressekonferenz ja auch aus der Ferne verfolgt, bei einem Thema zumindest sehr entschieden, sensibles Thema für Berlin, die Wahlen. Wir wissen, nachdem der Hackerangriff bekannt wurde, gab es kurzfristig Einschränkungen auch bei der Beantragung von Briefeunterlagen.
Wobei es da ja hieß, dass das nichts mit dem eigentlichen Hack zu tun hatte, also nicht die Hacker haben da die Finger drin gehabt.
Sondern damit, dass man die Senatsverwaltungen da isoliert hatte. Hier sagte sie von sich aus, also mit den Wahlen, können wir reinhören, ist alles auf gutem Weg.
Die Wahlumgebung ist bereits zu 100% auch abgesichert. Nach jetzigem Stand sind dort keinerlei Daten abgeflossen und die Wahlumgebung ist sicher.
Und mit Wahlumgebung meint sie jetzt nicht dein oder mein Wahllokal oder so, sondern das, was da gerade an Daten, an Vorbereitung und so weiter online liegt. Beim Senat, in Verwaltung, da sagt sie beim Landeswahlleiter, das sei alles sicher. Das sagt sie im Moment bei jedem Termin, weil das natürlich eine Riesensorge ist. Ich meine auch nach der Pannenwahl von 2021, das hatte jetzt nichts mit einem Hack zu tun. Aber hier sind alle wirklich sehr, sehr bedacht darauf, dass diese Wahl am 20. September, die ja nun wirklich nicht mehr lang hin ist, dass die einwandfrei läuft und deswegen immer wieder die Bestätigung, da ist alles okay.
Berlin wird erpresst mit Daten, die Kriminelle bei einem Cyberangriff erbeutet haben. Sabine Müller aus unserer Berliner Landespolitikredaktion. Vielen Dank für alle Auskünfte.
Sehr gerne.
Und jetzt gehen wir in die Schule.
Das Schuljahr, das vor uns liegt, wird eines der schwierigsten Schuljahre in Brandenburg.
Ja, das ist ein schwieriges Schuljahr. Das nächste Schuljahr wird aber auch nicht besser.
Wir werden da von Jahr zu Jahr besser.
Da haben wir ein bisschen einen anderen Blick drauf, weil die Senatsbildungsverwaltung aus unserer Sicht sich die Zahlen ein bisschen zurechtrechnet.
Stimmen der verantwortlichen Bildungspolitikerinnen und Politiker sowie der Gewerkschaftsvorstände aus Berlin und Brandenburg. In unserer Region ist die erste Schulwoche nach den Sommerferien schon vorüber. Vielleicht fühlte sich für manche Schülerinnen und manchen Schüler auch gar nicht so schnell an, aber wie dem auch sei, in Brandenburg wurden die Jüngsten schon vergangene Woche eingeschult. In Berlin sind sie an diesem Wochenende dran. Die Grundfrage lautet natürlich, neues Schuljahr, alte Probleme oder ist es vielleicht doch ein bisschen anders? Darüber spreche ich jetzt mit unseren beiden landespolitischen Korrespondentinnen, Amelie Ernst aus Potsdam und Pauline Pieper aus Berlin. Hallo ihr beiden.
Hallo, hallo.
Hallo.
Frage mal zuerst, erinnert ihr euch noch an eure Einschulung oder an erste Schultage nach den Sommerferien?
Ich glaube, ich erinnere mich auf jeden Fall an das Einschulungsfoto. Ne? Meist erinnert man sich ja an die Bilder, die dann gemacht wurden irgendwie.
Mit Schultüte und so.
Und schönem Kleid, was ich auch noch habe übrigens. Einschulungskleid. Aber sonst nicht mehr so wahnsinnig viel. Also ich hatte eine ganz tolle Lehrerin in der ersten Klasse, das weiß ich noch. Die war super nett. Frau Brack, schöne Grüße. Ja, und natürlich das Übliche am Ende der Ferien. Och nee. Aber auch ein bisschen Aufregung. Ne? Und das merke ich bei meinen Kindern jetzt auch, ne? Dass die einerseits natürlich, ja, Ferien sind vorbei, aber ne, die Freunde wiedersehen und so, das hatte ich früher auch.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch, also ich habe auch das Foto vor Augen, wo mir, glaube ich, die Schneidezähne fehlen. Und wo ich meine Schultüte in der Hand halte, auf die ich ganz stolz war, weil ich weiß, dass meine Mama die ganz selber gemalt hat. Das fand ich ganz toll.
Ich erinnere mich noch dran, ich glaube, ich habe weiße Jeans getragen. Zumindest. Ich muss so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das, warum auch immer, aber ich sehe dieses Foto vor mir. Aber ich glaube, mehr als Fotoerinnerung sind es auch nicht. Ja. Seid ihr grundsätzlich gern zur Schule gegangen?
Ja, schon. Ich glaube, ich war schon eher eine kleine Streberin, muss ich sagen. Also ich war schon.
Jetzt kommt's raus.
Ich war auch irgendwie, ich fand es irgendwie grundsätzlich spannend. Natürlich gibt es Fächer, die man nicht mag und so, aber ich bin echt gern hingefahren. Und ich, wie gesagt, nicht nur in der ersten Klasse, ich hatte insgesamt viele tolle Lehrer und denke jetzt so manchmal, hätte ich denen vielleicht später nochmal sagen sollen. Ne? Die meisten sind natürlich gar nicht mehr in einer Schule längst oder leben zum Teil auch nicht mehr. Ne? Aber so später merkt man dann, was man dann an denen hatte, an bestimmten Lehrern. Und das fällt einem jetzt erst so ein bisschen spät.
Von den führenden Landespolitikern wissen wir nicht so richtig viel, was deren Schulzeit angeht, oder?
Na, bei Gordon Hoffmann weiß man einiges, der ist ja noch gar nicht so lange im Amt, ne, seit März. Und da haben am Anfang natürlich auch alle gefragt, wie war es denn bei Ihnen an der Schule, Herr Hoffmann? Und das war ja ein bisschen spannend bei ihm, ne? Also nicht so eine gerade Biografie, Abi gemacht, studiert, am besten noch Jura und dann irgendwie in die Politik gegangen. Nee, der ist ja gerade mal so mit Hängen und Würgen durch die 10. Klasse gekommen, ne? Ist dann abgegangen, hat eine Ausbildung machen wollen, muss man sagen, als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer. Die hat er erstmal abgebrochen. Dann ist er später nochmal an einer Fachschule, Studium, soziale Arbeit. Arbeit, neue Ausbildung, Erzieher. Also das war schon ja, eine spannende Bildungsbiografie und er hat auch selber gesagt, er war stinkend faul in der Schule.
Ja, stinkend faul, solche Sätze sind von Katharina Günther Wünsch nicht überliefert irgendwie, oder?
Nee, also ich habe das zumindest nicht gehört. Ich habe jetzt nur zu dem Schulstart gelesen, dass sie sich halt auch an ihre Einschulung erinnert in Dresden und dass sie da auch ganz sozusagen in Zuckertüten gebettet irgendwie war und genau, das hat sie jetzt so ein bisschen erzählt. Aber
was
genau.
Für ein Bild.
Also wenn Sie was wissen über Katharina Günther Wünsch an der Schule, packen Sie aus. Wir freuen uns über Ihre Infos.
Bis es soweit ist, klären wir erstmal die anderen Fakten, um mal aufs Thema zu kommen. Also Brandenburg und Berlin. Ich habe schon gesagt, neues Schuljahr, alte Probleme, Fragezeichen. Fangen wir mal mit Brandenburg an. Also wir haben ja eben schon ganz kurz einen Fetzen vom Bildungsminister gehört, den können wir auch noch mal länger hören. Gordon Hoffmann hat gesagt,
das Schuljahr, das vor uns liegt, wird eines der schwierigsten Schuljahre in Brandenburg, weil wir eine Situation haben, in der die seit 20 Jahren höchsten Schülerzahlen auf mit den größten Lehrkräftemangel treffen, den wir jemals hatten.
Also illustrier das doch mal ein bisschen, Amelie. Also wie sieht die Situation aus?
Ja, das sind inzwischen 324.000 Schülerinnen und Schüler rund in Brandenburg. Die treffen auf rund 22.000 Lehrkräfte. Jeder fünfte im Moment ist Seiteneinsteiger, Seiteneinsteigerin bei den Lehrkräften. Es wurde aber neu eingestellt, so ist es auch nicht. Also 1.200 Lehrkräfte sind neu, zumindest unbefristet dann im Schuldienst. Auch noch entfristete Stellen, 1.000 und noch ein paar mehr kamen dazu. Also da bewegt sich schon was, aber die Schülerzahlen sind eben noch vergleichsweise hoch, wobei man auch sagen muss, man merkt jetzt langsam den Knick. Also bei den Einschulungen, da gehen die Zahlen schon zurück. Das sind jetzt noch unter 24.000, um genau zu sein. Und da richtet man sich jetzt so ein bisschen drauf ein, ne, dass es in den nächsten Jahren eine Trendwende gibt. Und jetzt ist man wahrscheinlich, so ist die Prognose, auf dem Peak, ne, was den Lehrermangel betrifft. Mhm. Und das könnte sich dann, wenn es gut läuft, alles unter Vorbehalt natürlich verbessern, die Schüler-Lehrer-Relation, wenn das so weitergeht mit den Schülerinnenzahlen, die sinken.
Pauline, in Berlin ist die Situation ein bisschen besser oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich würde eigentlich sagen, es klingt ähnlich. Also wir haben in Berlin einen Rekordhoch an Schülerinnen und Schülern, rund 405.000. Wie in Brandenburg auch, ist die Zahl der Neueingeschulten ein bisschen gesunken. Aber insgesamt gibt es weiter Zuwächse an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, deswegen insgesamt diese Rekordzahl. Wir sind jetzt noch nicht an dem höchsten Punkt. Also die Schülerzahlen, das erwartet der Senat, werden noch weiter steigen bis 2030. Und dann wird sich das eben bemerkbar machen, dass immer weniger Kinder geboren werden und dementsprechend dann auch weniger eingeschult werden. Die rund 405.000 Schüler kommen auf um rund 35.000 Lehrkräfte und wir haben 2.000 Neueingestellte, also neue Vollzeitstellen jetzt zu diesem Schuljahr. Also ich würde sagen, das klingt nach einer ähnlichen Situation und ich meine, die zwei großen Probleme sind wahrscheinlich auch ähnlich. Das ist natürlich der Lehrkräftemangel und die Frage der Schulplätze auch in Berlin.
Genau, also die Lücke, die da klafft. Und wenn wir jetzt noch mal kurz nach Potsdam schauen, Gordon Hoffmann, der Bildungsminister, hatte ja schon im alten Schuljahr deutlich gemacht, dass es da dramatisch werden wird, dass möglicherweise die Stundentafel nicht mehr erfüllt werden kann. Amelie, du hast ihn jetzt zu einem längeren Interview getroffen. Mhm. Und da hat er dir unter anderem auch dies hier gesagt.
Mein Eindruck ist, wenn man den Leuten nicht versucht, ein X für ein U vorzumachen, kommt das besser an, als wenn ich versuche, die Lage schön zu reden.
Wie würdest du sagen? Ist da Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinanderklaffend bei ihm oder wird das auch von denjenigen, die es betrifft, so gesehen?
Also natürlich, glaube ich, wird das geschätzt. Ne? So eine Offenheit, so eine offensive Kommunikation. Wobei ich aber sagen muss, ich kann mich noch erinnern, als Steffen Freiberg, sein Vorgänger von der SPD, ins Amt gekommen ist, da war das ähnlich. Da hat er auch sehr viel kommuniziert, ist an die Schulen gefahren. Das macht Gordon Hoffmann jetzt auch. Das ist definitiv richtig. Und trotzdem am nächsten Tag, wenn Gordon Hoffmann wieder weg ist und zwar gut kommuniziert hat, sitzen natürlich die Schulleiterinnen und Schulleiter wieder da mit ihrer Stundentafel und ihrem Hin- und Hergeschiebe. Wie machen wir es denn jetzt? Ne? Ich glaube, das ist zwiespältig. Klar kann man sagen, was soll er denn machen? Er kann jetzt auch nicht zaubern. Aber da werden trotzdem nicht alle so happy mit sein.
Nicht alle happy, also zum Beispiel auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Brandenburg, Günter Fuchs, der hat sich ja auch geäußert und ja, sagen wir mal so richtig dankbar für das klang er jetzt auch nicht.
Wir erleben zurzeit auch, dass Zusagen von Lehrkräften in Brandenburg ihren Dienst aufzunehmen nicht eingehalten werden. Das heißt also, wir haben eine deutlich höhere Ausfallquote von Lehrerinnen und Lehrern auf der einen Seite und in diesem Schuljahr haben wir mehr Schülerinnen und Schüler im System. Das heißt also, wir haben weder den notwendigen Stellenaufwuchs für Lehrkräfte bekommen und gleichzeitig verändern sich die Bedingungen an den Schulen nicht. Das heißt, es werden noch vollere Klassen werden. Es sind mehr Schülerinnen und Schüler im System und dringend benötigte Unterstützungssysteme fallen schlichtweg aus.
Stellt sich aber dann doch die Frage, was tun?
Also was jetzt getan wird, das ist eine Weile die Botschaft am Anfang des Schuljahres, alle Abschlüsse sind gesichert. Da dachte ich auch schon, okay, das ist jetzt wahrscheinlich auch das Minimum, was man mal versprechen kann, ne? Dass hier alles so gemacht wird, dass der Kernunterricht gesichert ist und dass die Abschlüsse anerkannt werden. Okay, also es wird hin und her geschoben. Die Schulen dürfen abweichen bei Arbeitsgemeinschaften, weniger Förderunterricht, um eben die Lehrkräfte in diesen Kernunterricht zu schieben. Dann gibt es diese Wochenstunde mehr Unterricht vor der Klasse für Lehrkräfte. Das ist ja schon länger beschlossen. Das wird gemacht und man hat jetzt eben noch 250 neue Stellen im neuen Haushalt geplant. Aber, das haben wir auch schon mal besprochen an der Stelle hier, 350 Stellen für Lehrkräfte wurden gestrichen im letzten Haushalt. Also wenn man jetzt beim Matheunterricht ein bisschen aufgepasst hat, dann weiß man, das ist ein Minus. Ja? Und das dürften auch Schülerinnen und Schüler in Brandenburg sozusagen mitrechnen können, trotz der schlechten Bildungsvergleiche. Aber also es passiert was und ich will auch Gordon Hoffmann nicht unterstellen, dass man da untätig ist, aber der trifft jetzt halt auch auf die harte Realität, die er in der CDU-Opposition wahrscheinlich noch ein bisschen anders bewertet hat. Jetzt muss er das selber umsetzen und ich glaube, da hofft man jetzt wirklich auf diese Trendwende und dass die Zahlen sich ändern und dass das alles, was man angeschoben hat, dann auch mal Früchte trägt. Aber in der Bildungspolitik sind das eben alles, wie man immer sagt, lange Linien. Ne? Wenn man jetzt anfängt, Lehrkräfte auszubilden, in Cottbus-Senftenberg zum Beispiel, dann sind die eben erst in ein paar Jahren im System.
Pauline, wie ist das in Berlin? Setzt Katharina Günther Wünsch dir auch, CDU-Politikerin, das auch aufs Prinzip Hoffnung, dass die Zahlen sinken in den nächsten Jahren?
Ja, also sie hat schon einen sehr zuversichtlichen Eindruck vermittelt. Also sie hat es schon so dargestellt, es gab da diese eine große Schuljahresanfangspressekonferenz und da hat sie so ein Bild vermittelt, dass es eigentlich alles jetzt schon viel besser geworden ist. Also es fehlen aktuell 500 Vollzeitstellen für Lehrkräfte, aber sie hat eben betont, vor 3 Jahren, als sie angefangen hat als Bildungssenatorin, waren das noch 1500 und jetzt sind es nur noch 500. Sie hat so einen Eindruck vermittelt, wir haben natürlich in diesen 3 Jahren Legislatur, die ja jetzt auch zu Ende gehen, sozusagen ganz viel geschafft und die Situation ist viel besser geworden. Aber diese Zahlen sind eben auch umstritten.
Wollte ich gerade sagen, wir können auch reinhören. Felicia Compio von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, in Berlin, die Vorsitzende, die hat da sozusagen auch zwischengerufen.
Da haben wir ein bisschen einen anderen Blick drauf, weil da natürlich auch die Senatsbildungsverwaltung aus unserer Sicht sich die Zahlen ein bisschen zurechtrechnet, indem beispielsweise die ReferendarInnen wesentlich mehr eingespannt werden, deren Stunden werden mit einem höheren Faktor angerechnet, was ein Problem für den Ausbildungscharakter des Referendariats ist. Wir würden eher sagen, dass der Mangel noch bei über 1000 Vollzeitstellen liegt.
Also am Ende ist es ein Zahlenspiel auf Zeit.
Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen, glaube ich, die Frage, erstmal muss man verstehen, wie die Zahlen überhaupt wirklich sind. Also weil tatsächlich hat auch Abgeordnetenhaus am Donnerstag war das auch nochmal Thema und da hat die Linke, die Opposition, auch nochmal betont, dass eben das nicht stimmen würde so und dass sie eigentlich auch von 1000 Vollzeitlehrkräften ausgehen, die da fehlen. Das ist dann wirklich, glaube ich, auch eine Frage der Definition. Also die GEW hat ja das Beispiel genannt mit den Referendaren, wenn man eben die dazu verpflichtet, mehr zu unterrichten jede Woche. Auf dem Papier sinkt dann eben der Bedarf, weil die dann mehr übernehmen, aber genau, also da gibt es ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen, wie schlimm die Lage jetzt eigentlich ist.
Zahlen gibt es auch bei einem anderen Thema, das für die Berliner Schullandschaft zumindest sehr wichtig ist. Die große Überschrift heißt Berliner Schulbauoffensive. Das heißt, da werden nicht nur viele, viele neue Schulplätze gebaut oder sind gebaut worden in den letzten Jahren, sondern es werden eben auch viele Schulen saniert. Und da zeigt sich Katharina Günther-Wünsch zumindest ja oder zeigte sich bei der Pressekonferenz, sagen wir mal, verhalten optimistisch.
Wir werden da von Jahr zu Jahr besser und trotzdem haben wir nach wie vor schon noch volle Klassenzimmer. Deswegen sage ich immer weiter, wir müssen bauen.
Genau, also dieses Jahr fehlen noch rund 24.000 Schulplätze, was ja schon nach sehr viel klingt. Aber das Gute aus Ihrer Sicht ist, dass das Defizit geringer geworden ist. Also der Mangel ist jetzt geringer geworden, auch wenn er immer noch da ist. Und das liegt tatsächlich an dieser Schulbauoffensive, die du gerade schon angesprochen hast. Also da wurden in den letzten 10 Jahren rund 7 Milliarden Euro investiert und so wurden mehr als 60.000 neue Schulplätze geschaffen. Zum Beispiel auch dieses Jahr wurden insgesamt nochmal 8.000 neue Schulplätze geschaffen. Aber trotzdem ist dieser Mangel eben immer noch da. Die Klassen sind dann größer, als sie es vielleicht eigentlich sein sollten.
Das zeigt aber auch immer wieder, in welchen Dimensionen wir unterwegs sind, wenn man sagt, es sind 8.000 Schulplätze geschaffen worden. Es passiert schon etwas. Amelie, wie ist denn das in Brandenburg mit den Schulplätzen und dem Zustand der Schulgebäude?
Ja, da verweist das Bildungsministerium immer ganz schnell auf die Kommunen, weil das natürlich hier Sache der Kommunen ist. Und da gibt es natürlich Sondervermögen und so Dinge, wo man sagt, okay, da könnten die Kommunen sich jetzt engagieren und ihre Schulen auf Vordermann bringen. Also das Thema Schulplätze ist nicht so das große Thema in Brandenburg. Und ja, beim Bauen sagt man, das müssen die Kommunen als Schulträger machen. Da sind wir als Land raus.
Dann bleibt am Ende vor allen Dingen die große Frage, ja, wofür machen wir das alles? Natürlich, damit am Ende Kinder und Jugendliche die Schule verlassen mit einem möglichst guten Bildungsabschluss, damit sie gerüstet in, wie soll man sagen, den berühmten Ernst des Lebens starten können. Und da ist es ja so, dass Bildungsvergleiche uns eigentlich Jahr für Jahr immer wieder auftischen. Ja, Berlin und Brandenburg sind da jetzt nicht gerade die Lokomotive der unter den Bundesländern, sondern meistens eher hinten dran. Inwiefern hat denn das jetzt beim Schulstart eine Rolle gespielt? Pauline, wurde darauf auch eingegangen?
Ja, da gibt es jetzt in Berlin eine Änderung. Und zwar gibt es ja in der 3. und in der 8. Klasse diese Vera-Vergleichsarbeiten. Mhm. Und da schneiden Berliner Schülerinnen und Schüler immer sehr schlecht ab. Also zuletzt haben die Hälfte der Drittklässler zum Beispiel beim Lesen und Rechnen unterhalb des Mindeststandards gelegen. Und so geht es nicht weiter, hat die Bildungssenatorin auch gesagt. Und deswegen gibt es da jetzt eine neue Regelung, wo die Frage ist, ob das was bringt. Und zwar ist es so, dass dieser Test jetzt nochmal wiederholt werden soll in Klasse 4 und 9. Also ich nehme an, die Schülerinnen und Schüler werden sich vielleicht nicht unbedingt so freuen. Aber die Idee ist halt, dass man dann die Schüler, bei denen es einen Bedarf gibt, dass man die gezielt fördert und das dann auch nochmal überprüft, ein Jahr später, ob das was gebracht hat.
Wir machen es so lange,
bis die Zahlen stimmen.
Mir egal, genau. Du machst das jetzt noch zum 7. Mal.
Ja, wer Vera 3 in der 8. Klasse schreibt, sollte dann
mal überlegen, ob es, naja.
Ja, wir lachen, aber...
aber muss man manchmal auch irgendwie, sonst geht es ja nicht.
Ja, und vor allen Dingen, ich kann mich daran erinnern, auch zu meiner und zu eurer Zeit ja auch irgendwie, in der Schule wurde immer darüber geklagt, dass, weiß ich nicht, Betriebe haben geklagt, die Leute würden mit schlechter Bildung von der Schule kommen. Mittlerweile sind die ja auch in den Chefetagen unterwegs. Also,
die mit der schlechten Bildung,
ja, natürlich, sind sie auch hingekommen. Ja, also ein bisschen muss ja noch was, muss ich ja was
getan haben. Man muss auch ein bisschen was abziehen, glaube ich, von denen, die halt immer klagen. Ne? Also so ist auch nicht, und das heißt nicht, dass man jetzt die Bildungsvergleiche schönredet, auch nicht in Brandenburg, da ist es ja ganz ähnlich, ne? Auch immer irgendwie hinten, da muss man schon sehr ins Detail gucken, wenn man zum Beispiel sagt, okay, soziale Ungleichheit ist hier nicht so ein großes Thema zum Beispiel. Also man könnte auch sagen, alle sind dann gleich hinten dran. So. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass das wirklich individuell ist. Man kann nicht sagen, generell können die hier irgendwie nichts. Aber das ist schon wichtig. Hier in Brandenburg zum Beispiel will man auch von der Landesregierung jetzt dieses Leseband weiter fördern, dann Rechenband. Also diesen großen Fokus in den ersten Klassen auf Lesen und Rechnen. Noch mehr Stunden, noch mehr Engagement da rein. Das ist ganz bestimmt richtig. Und auch hier schon früher gucken, also bei den 5-Jährigen in der Kita, wie der Sprachstand ist. Ich glaube, das ist in Berlin ja auch ein großes Thema. Ne? Also die Sprachkenntnisse, Deutschkenntnisse, die da die Basis sind für ganz viel, dass man das noch früher klärt, damit ja alle gleich einen guten Start haben. So, ne?
Also Berlin und Brandenburg haben in Sachen Schule noch Hausaufgaben zu erledigen und wir werden die erledigten Hausaufgaben natürlich dann einsammeln und durchsehen und benoten und schauen, ob da möglicherweise die Versetzung gefährdet ist der beiden Länder. Amelie Ernst und Pauline Pieper waren das, meine Kolleginnen aus den Landespolitikredaktionen des RBB in Potsdam und Berlin. Vielen Dank euch.
Gerne.
Sehr gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Wenn Sie jetzt sagen, ein bisschen über den Berlin-Brandenburgischen Tellerrand hinausblicken, das wäre ja auch mal ganz gut, dann empfehle ich Ihnen den ganz weiten Blick in die Ferne, unseren ARD-Podcast Welt macht China. Was macht China zur Weltmacht und ja, was macht China mit der Welt? Darum geht es in diesem Format. Ein Team aus aktuellen und ehemaligen Korrespondentinnen und Korrespondenten und China-Fachleuten schaut nicht nur von außen auf das Land, sondern ganz tief rein. Welt macht China, zu finden in der ARD Sounds App, also dort, wo es auch uns gibt, die Spreepolitik. Wie schön, dass Sie mit dabei waren, sagt Thorsten Gabriel.